Ich lese aus Markus 12, die Verse 1 bis 12. Und Jesus begann in Gleichnissen zu ihnen, den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu reden. Es pflanzte einer einen Weinberg, zog einen Zaun ringsum, grub eine Kelter und baute einen Turm. Dann verpachtete er ihn an Weinbauern und ging außer Landes. Und zu gegebener Zeit schickte er einen Knecht zu den Weinbauern, um von den Weinbauern seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs einzuholen. Sie aber packten ihn und schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte er einen anderen Knecht zu ihnen, den schlugen sie auf den Kopf und misshandelten ihn. Und er schickte einen anderen, und den töteten sie, und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Einen hatte er noch, den geliebten Sohn. Den schickte er als Letzten zu ihnen, denn er sagte sich, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. Jene Weinbauern aber sagten zueinander, das ist der Erbe, kommt, wir wollen ihn töten, dann wird das Erbe uns gehören. Und sie packten ihn und töteten ihn und warfen ihn aus dem Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weinbauern umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr dieses Schriftwort nicht gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Durch den Herrn ist das geworden und wunderbar ist er in unseren Augen. Da hätten sie ihn gerne festgenommen, doch sie fürchteten das Volk. Sie hatten nämlich erkannt, dass er das Gleichnis auf sie hingesagt hatte. Und sie ließen ihn stehen und gingen fort. Liebe Gemeinde, heute ist der Sonntag Reminiscere. Das kommt von Psalm 25, Vers 6. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Für Gottes ewige Barmherzigkeit und Güte hat Jesus gelebt. Sie hat er verkündigt, sie hat er verkörpert und sie hat er durchgehalten bis in den Tod. Und jetzt hören wir ein Gleichnis, das uns ein großes Fragezeichen ins Gehirn brennt. Eine Kollegin hat es unflauschig genannt. Fand ich gut. Ein Gleichnis voller Bosheit, voller Gewalt, voller Rache. Wo sind hier Barmherzigkeit und Güte? Ist das überhaupt Evangelium? Was machen wir damit? Schauen wir mal genauer hin. Jesus ist den dritten Tag in Jerusalem. Am ersten Tag war er auf einem Esel eingeritten und dafür bejubelt worden. Am zweiten Tag die Tempelreinigung. Geldwechsler und Taubenverkäufer waren das Ziel seiner Zeichenhandlung. Gottes Haus, so hat er Jeremia zitiert, soll ein Bethaus sein für alle Völker und keine Räuberhöhle. Die Priester und Schriftgelehrten wollten Jesus überwältigen, aber sie trauten sich nicht, denn das Volk war von Jesus überwältigt. Am dritten Tag stellten sie ihn zur Rede. Wer hat dich bevollmächtigt, sowas zu tun? Und sie bekamen ihre Antwort nicht. Stattdessen erzählte Jesus ihnen das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. So ist der Ablauf nach dem Markus-Evangelium. Wenn Jesus Schriftgelehrten und Pharisäern von einem Weinberg erzählt, wenn er Zaun, Kelter und Turm dann auch noch erwähnt, dann können die Schriftgelehrten gar nicht anders, als an das bekannte Weinberglied in Jesaja 5 zu denken, das wir vorhin gehört haben. Und das sollen sie wohl auch. Der Weinberg steht bei Jesaja für Israel. Da kommt nichts Gutes raus, fand der Prophet, nur Rechtsbruch und Schlechtigkeit. Und deswegen kündigt er das Gericht an. Der Weinberg wird verwüstet werden, Israel wird militärisch unterworfen werden. Aber das wird nicht der Endzustand sein. Das Weinberglied geht nämlich in Jesaja 27 noch weiter, also es wird noch einmal aufgegriffen. Und da heißt es dann, an jenem Tag ein anmutiger Weinberg, singt von ihm, ich, der Herr, bin sein Hüter, ich tränke ihn alle Zeit. Damit man ihn nicht heimsucht, hüte ich ihn bei Nacht und bei Tag. Ich hege keinen Zorn. In den Tagen, die kommen, wird Jakob Wurzeln schlagen, wird Israel blühen und sprossen und den Boden des Erdkreises werden sie ertragreich machen. Als Jesus sein Gleichnis erzählt, ist Israel seit Generationen von fremden Mächten unterworfen. Die Menschen leben damit, sie kennen gar nichts anderes. Wenn das Weinberglied überhaupt noch interessant ist, dann höchstens wegen seiner heilvollen Fortsetzung in Kapitel 27. Auf die warten alle, dass die Tage kommen und Israel blüht und sproßt, dass Gott sein Hüter ist und sie tränkt alle Zeit. Jesus kündigt diese Zeit an. Er sagt, jetzt ist sie da. Sie bricht an mit mir. Wer hat die Augen, es zu sehen, und wer die Ohren, es zu hören? Die Schriftgelehrten, so Jesu Vorwurf, haben sich mit der Verwüstung arrangiert und verwalten sie. Ihnen fehlt der Glaube an prophetische Verheißungen. Gottes Wort ist für sie nur die geschriebene Tora. Aber natürlich kennen sie Jesajas Weinberglied auch. Und Jesus erzählt ihnen eine alternative Version. Die Anlage des Weinbergs skizziert Jesus nur knapp. Was neu ist bei ihnen, das sind die Weinbauern, denen der Besitzer seinen Weinberg verpachtet. Die gibt es im Original nicht. Da bringt der ganze Weinberg schlechte Früchte hervor. Im Gleichnis von Jesus sind nicht die Früchte das Problem. Die sind gut. Aber die Pächter wollen sie nicht hergeben. Sie wollen die Kontrolle über den Weinberg an sich reißen und sie sind bereit, dafür Gewalt anzuwenden. Selbst vom Mord schrecken sie nicht zurück. Der Weinberg ist zunächst wieder Israel. Und die Pächter sind die, die dem Volk vorstehen, politisch, geistig und geistlich. Sie machen einen schlechten Job und das schon lange, sagt Jesus. Sie haben schon die Propheten misshandelt und getötet, die Gott gesandt hat. Und sie werden auch Gottes geliebten Sohn umbringen und aus dem Weinberg werfen. Der geliebte Sohn, der kam schon zweimal vor im Markus-Evangelium an zwei prominenten Stellen, beide Male als Stimme vom Himmel. Bei der Taufe Jesu, du bist mein geliebter Sohn, und dasselbe noch einmal bei der Verklärung auf dem Berg Tabor. Es ist klar, wer hier gemeint ist. Und Jesus reiht sein Schicksal ein in die Leidenswege der Propheten. Und er macht klar, es ist ein Verbrechen, was jenen geschehen ist, und es ist auch ein Verbrechen, was ihm geschehen wird. Keine Rede von, es muss ja so kommen, weil Gott das Blut seines Sohnes vergießen lassen will und auch muss, um der Menschheit ihre Sünden vergeben zu können. Jesus hat so etwas nicht gelehrt. Wir sollten dieses Denken schleunigst verlernen. Das Weinberglied und das Geschehen auf dem Weinberg passt nicht nur auf Israel. Es ist auch ein Bild für unsere ganze Welt. Besonders für die Welt in unseren Tagen. Es erzählt, wie Menschen ticken. Immer wieder geht es uns um Kontrolle, um Profit, um Macht und Einfluss. Seit Kain und Lamech erheben Menschen die Hand gegeneinander und sie sind bereit, aus Zorn, aus Neid, aus Gier, aus anderen niederen Beweggründen zu morden. Seit Josef verabreden sich die eigenen Brüder, einen der ihren zu beseitigen, um mehr für sich herauszuschlagen. Heute ist es nicht anders. Hier ist unsere Einflusszone, da ist eure, und wir holen uns mit Gewalt, was wir beanspruchen. Dafür werden seit einem Jahr Zehntausende junge Männer geopfert und astronomische Summen Geld. Dafür wird jahrzehntelang erarbeiteter Wohlstand sinnlos zerstört. Wir wollen nicht akzeptieren, dass uns dieser Planet nicht gehört. Uns gehört nicht einmal das Stück Land, das wir für Geld gekauft haben. Es ist nur gepachtet auf Zeit. Gepachtet von Gott, der sich von uns wünscht, dass wir teilen, was die Erde uns schenkt. Aber wir wollen nichts abgeben von dem, was wir gewonnen haben, aus dem, was uns nicht gehört. Und wenn uns jemand allzu forsch dazu auffordert und daran erinnert, dann canceln wir ihn. Bloß keine radikale Wende, so schlagen wir Gottes geliebten Sohn immer wieder aufs Neue tot. Was wird nun der Weinbergbesitzer tun mit dieser Mafiatruppe in seinem Eigentum? Die Frage ist legitim und die Antwort ist trostlos. Sie ist wie ein Rachefilm mit Liam Neeson. Die Böslinge werden ihre gerechte Strafe erhalten. Sie müssen sterben, unbarmherzig und gnadenlos. Du provozierst Gott, dann mach dich auf ein schmutziges Ende gefasst. Ich gestehe, ich habe ein Problem mit dieser Antwort. Sie passt nicht zu dem, was ich sonst von Jesus weiß. Wenn wir die drei ersten Evangelien vergleichen, dann stellen wir fest, auch Matthäus hatte ein Problem mit der Antwort. Bei ihm beantwortet nicht Jesus die Frage, was der Weinbergbesitzer tun wird, sondern die Priester und Pharisäer beantworteten sie. Fast könnte man erleichtert sein und denken, ach, die sind halt so geprägt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Vergeltung und Strafe müssen sein, auch die Todesstrafe. Allerdings hat Matthäus die gestrichen und stattdessen geschrieben, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten. Ist auch nicht sehr freundlich. Jesus aber denkt doch eigentlich ganz anders und steht für Barmherzigkeit und Güte. Aber ein paar Zeilen weiter ist es auch bei Matthäus vorbei mit der Erleichterung, wenn Jesus den Pharisäern und Priestern sagt, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, dessen Ernte abgibt. Bei Lukas ist es auch nicht besser. Aber es gibt ein sehr altes, apokryphes Evangelium, das dasselbe Gleichnis in einer erstaunlichen anderen Form überliefert. Das Thomas-Evangelium ist nichts, was man im Gottesdienst eigentlich hinzuzieht. Neutestamentler nehmen sich das manchmal hinzu und vergleichen es mit kanonischen Texten, weil es so viele davon enthält. Ich lese euch mal trotzdem Logion 65 aus dem Thomas-Evangelium vor. Das wird euch bekannt vorkommen. Er sprach, ein gutmütiger Mann hatte einen Weinberg. Er gab ihn Bauern, damit sie ihn bearbeiteten und er die Früchte von ihnen bekäme. Er schickte seinen Diener, damit die Bauern ihm die Frucht des Weinbergs gäben. Die Bauern ergriffen seinen Diener, schlugen ihn und sie hätten ihn beinahe getötet. Der Diener ging davon und sagte es seinem Herrn. Sein Herr sprach, vielleicht haben sie ihn nicht erkannt. Er schickte einen anderen Diener und die Bauern schlugen auch diesen. Nun schickte der Herr seinen Sohn. Er sprach, vielleicht werden sie Respekt haben vor meinem Sohn. Diese Bauern, als sie erfuhren, dass er der Erbe des Weinbergs war, packten ihn und töteten ihn. Wer Ohren hat, der höre. Fertig. Keine Frage, keine Antwort. Diese Version unterstreicht mehr als Markus noch die Geduld des Weinbergbesitzers. Er will einfach nicht glauben, dass seine Pächter böse sind. Und er schickt erst einen anderen Knecht und dann seinen Sohn, den töten sie. Und am Ende fehlt genau das, worum wir hier ringen. Die Frage, was wird er tun? Und die Antwort, er wird sie umbringen. Nur die Aufforderung zum Hören, zum Achtgeben. Könnte ich mir was aussuchen, dann hätte ich lieber diese Version in meiner Bibel. Auch die Frage würde ich vielleicht noch akzeptieren als offene Frage. Nur die Antwort macht mir Probleme, denn mir scheint, hier hat der Evangelist oder ein früherer Überlieferer seine unheilvolle Rachefantasie einfließen lassen. Ich kann einfach nicht glauben, dass Jesus so gesprochen haben soll. Aber ich kann es mir nun mal nicht aussuchen. Meine Bibel mutet mir diese Version zu und ich will und muss sie akzeptieren und mich davon herausfordern lassen. Also setze ich noch einmal anders an. Bei den Schriftgelehrten, nämlich die fortgehen. Sie verstehen, was Jesus ihnen sagen will, anders als so oft. Dass sie skrupellose Mörder sind, das verstehen sie. Wer will sich das schon sagen lassen? Wer will schon vorkommen in so einem Gleichnis? Da distanziert man sich lieber und gönnt den bösen Figuren in dem Gleichnis ihr blutiges Ende. Und auch wenn es unsicher ist, ob Jesus dieses Gleichnis so erzählt hat, gibt es keinen Zweifel, dass die Christen der ersten Generationen es so überliefert haben, bis auf unsere Tage. Sie haben das Gleichnis so erzählt, dass sie selber darin nicht vorkommen müssen. Die Bösen waren die geistigen Oberhäupter der Juden. Immerhin, das jüdische Volk mochte Jesus, aber die Oberhäupter. Trotzdem machte sich das Denken breit, das davon ausgeht, Gott hat den Juden seine Erwählung weggenommen und sie der Kirche übertragen. Das hat an solchen Versen seinen Ursprung. Einige Jahrhunderte später wurden die Juden insgesamt als Gottesmörder beschimpft und geschlagen und mit leeren Händen aus der Stadt gejagt und gar getötet. Wenn man Luthers Hasstiraden gegen die Juden liest, wird es einem heiß und kalt. Die Linie lässt sich weiterziehen bis zum Holocaust. Mir scheint, dass dieses Gleichnis eine Falle ist. Sie schnappt zu, sobald man sich aus ihm heraushalten möchte. Sobald wir die bösen Weingärtner identifiziert zu haben glauben und mit Fingern auf sie zeigen, sind wir in der Falle. Von der Hand, mit der wir auf andere weisen, weisen drei Finger auf uns selbst zurück. Es geht darum, etwas zu verstehen in diesem Gleichnis und umzukehren. Wir sind mitbeteiligt am Unrecht in der Welt und an der Zerstörung unseres Planeten. Aber wir müssen darin nicht gefangen bleiben. Das Gleichnis will uns aufrütteln, uns aufwecken und uns zum Handeln führen. Wir sollen den Zeigefinger einfahren und uns lieber an die Brust schlagen wie der Zöllner im Tempel. Wir sollen es aushalten, dass wir mitbeteiligt sind, nicht nur an der Ausbeutung des Weinbergs, sondern auch am Schicksal derer, die uns gewarnt und ermahnt haben, ja auch am Schicksal des geliebten Sohnes Gottes. Der Blick auf den Gekreuzigten ist es, der Menschenherzen verändern und erweichen kann. Ihm standzuhalten und daraus Konsequenzen zu ziehen, das ist die Botschaft, die ich hier finde. Vielleicht endete das Gleichnis einmal tatsächlich mit einer offenen Frage. Was wird der Weinbergbesitzer tun? Die brutale Antwort entspricht tatsächlich unserem Vergeltungsdenken, millionenfach in Szene gesetzt, in Romanen und Filmen. Vielleicht verarbeitet sie das Schicksal der Juden nach dem jüdischen Krieg. Aber der Apostel Paulus widerspricht diesem Denken. Gottes Gaben und Berufungen sind unwiderruflich, schreibt er im Römerbrief. Den Juden wird nichts weggenommen. Und Jesus gibt dann noch eine zweite Antwort. Er zitiert Psalm 118, den Schlusspsalm des Passalobgesangs. Da ist vom Stein die Rede, den die Bauleute verworfen haben. Der wird zum Eckstein eines neuen Tempels. Nach der Kreuzigung des Gottessohnes und der Zerstörung des Jerusalemer Tempels ist Gottes Geschichte mit seinem Weinberg nicht vorbei. Es beginnt etwas Neues. Das, was der Auslöser war für den ganzen Streit und für dieses Erzählen des Gleichnisses, nämlich die Tempelreinigungsaktion, ist jetzt wieder präsent. Der Kreis schließt sich. Es entsteht ein Bethaus für alle Völker, als ein weltweiter geistiger Tempel. Und der schließt die Juden nicht aus, sondern ein. Der Weinbergbesitzer ist nicht gekommen, um zu töten und zu enteignen. Er ist ein gutmütiger Herr, voller Barmherzigkeit und Güte. Er ist der Hüter seines Weinbergs und er gibt ihm, was er braucht. Er rechnet damit, dass es blühen und sprossen wird auf seinem Weinberg. Er hegt keinen Zorn. An die Bosheit seiner Pächter will er weiterhin nicht glauben. Voller Hoffnung wartet er immer noch auf seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs. Werden wir sie ihm geben?